Also heute Abend wollen wir über das wichtige Thema sprechen, wann geht die Welt unter? Es könnte ja auch sein, dass Sie dieses Thema so lächerlich und albern finden, dass Sie sagen, die geht in Ewigkeit nicht unter. Aber wenn Sie das dächten, wären Sie gar nicht hergekommen, nicht wahr? Alle Menschen, alle, fromme und gottlose, stehen heute unter dem bedrückenden Gefühl, dass wir ungeheuren Katastrophen entgegengehen. Je länger ich mich umschaue, desto weniger Optimisten finde ich heute. Ich habe oft das Bild gebraucht, Autofahrer, die werden mir recht geben, wenn ich sage, das Scheußlichste, was es gibt, ist im Nebel auf der Autobahn. Man fährt schnell, dann kracht man auf so einen langsamen LKW, fährt man langsam, dann kracht ein schneller LKW in mich rein. Und wenn man dann so Stunde um Stunde da im Nebel sich vortastet, dann kriegt man schließlich den Wunsch, einmal 100 Meter weit sehen können. Und ich habe den Eindruck, wir Menschen hier im Abendland, wir sind allmählich alle wie so Autofahrer im Nebel. Wir spüren, dass es mit der Welt nicht gut gehen kann. Dass irgendwelche Katastrophen kommen. Aber wann und was und wie? Man möchte einmal in die Zukunft schauen. Einmal richtig in die Zukunft schauen. Geht dir nicht auch so? Mal wissen, was wird in 10 Jahren sein. Sehen Sie, es gibt 2 illegale Methoden, um sich über die Zukunft zu vergewissern. 2 illegale, ungesetzliche Methoden. Die eine ist, die beherrschte Josef Goebbels großartig, dass ich mir einfach was ausdenke. Ich höre noch, in 5 Jahren werden die deutschen Städte schöner wie je vorher dastehen und so. Nicht, dass ich einfach auf den Nebel, der mich Zukunft verhüllt, mir das selber projiziere. Zum Beispiel Meister in dieser Geschichte sind die sogenannten Zeugen Jehovas. Die Alten unter uns erinnern sich noch, da im Jahr 25 hingen an allen Straßenecken Plakate, Millionen jetzt lebender Menschen werden nicht sterben. Vielleicht erinnern sich die Alten noch. Das waren die ernsten Bibelforscher. Und dann ist gestorben worden wie noch nie. Man hat sich etwas ausgedacht. Bringt immer mal seinen Namen und denkt von Neuem aus, nicht? Das ist eine illegale Methode, dass man seine Fantasie einfach arbeiten lässt. Die andere illegale Methode ist die, dass man sich von Wahrsagern oder so Zeug beraten lässt. Sie merken meinen Worten schon an, dass ich davon gar nichts verstehe. Und ich möchte auch davon gar nichts verstehen. Von Wahrsagern, Spiritismus, was gibt es denn noch, so Pendeln und Kartenlegen und Kaffeesatz und was weiß ich alles. Ich möchte von dem Kram, Horoskop, nicht? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute hier sich über die Zukunft auf dem Wege orientieren. Ich möchte Ihnen sagen, warum ich darüber nicht Bescheid weiß und wissen möchte. In meiner Bibel steht ein paar Mal etwa so, so spricht der Herr. Wer die Wahrsager, Zeichendeuter, Sterndeuter, sind Horoskopkerle und so weiter, befragt, dessen Seele soll ausgerottet werden aus meinem Volke. Da ich ungeheuren Wert darauf lege, zu Gottes Volk zu gehören und selig zu werden, werde ich mich hüten, mich mit diesen Dingen einzulassen. Und sollten hier Menschen sein, die sich mit diesem Horoskop und Spiritismus und solchen Sachen eingelassen haben und Wahrsagern und Kartenlegerinnen, die bitte ich um ihre Seelenseligkeit willen, gehen Sie die Stille, rufen Sie Jesus an, bekennen Sie es als Sünde und bitten Sie um Vergebung. Dessen Seele soll ausgerottet werden aus meinem Volk, das ist eine gefährliche Sache, nicht? Also das ist kein Weg, um über die Zukunft klar zu werden. Aber es gibt einen legalen Weg, einen richtigen. Die Bibel sagt uns eine Menge Dinge über die Zukunft. Sehen Sie, als im Nazireich der Krieg auf die Höhe kam, da kriegte ich ein Verbot, ich durfte nicht mehr reisen, ich durfte nur noch mit Essen reden. Und da habe ich jeden Abend in der untergehenden Stadt in ihrem Keller eine Bibelstunde gehalten. Mehr konnte man nicht mehr machen. Hatte ich wahnsinnig viel Zeit. Und da habe ich mir einmal die Offenbarung hergeholt. Und mal richtig studiert. Das letzte Buch der Bibel. Und auf einmal ging mir auf. Mann, das ist ja unheimlich aktuell. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte in jeder Evangelisationswoche ein wenig von dem, was ich da gelesen habe, weitergeben. Was sagt denn die Bibel über die Zukunft der Welt? Sie sagt zunächst, dass die Weltgeschichte eine Zeit lang immer weitergeht, durch Jahrhunderte. Aber dann beginnt auf einmal unmerklich eine Zeit, mir kommt es immer so vor, also wo gleichsam die Weltgeschichte abrutscht, wo es bergab geht. Ich will den Ausdruck gebrauchen, der nicht in der Bibel steht, damit Sie besser verstehen und einteilen können. Ich will diese Zeit mal nennen, die letzte Zeit. Die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, wo die Probleme den Menschen über den Kopf wachsen. Wenn sie bisher Krieg geführt haben, so ein, zwei Jährchen, dann haben sie wieder Frieden gemacht und so, konnten das lokalisieren, dann kommen jetzt Kriege, die nicht aufzuhalten sind, die den Erdball entzünden. Die Probleme wachsen Menschen über den Kopf. Ich möchte diese Zeit, in denen die Ratlosigkeit des Menschen an den Tag kommt, die letzte Zeit nennen. Der Herr Jesus selber, der ja bestimmt mehr Bescheid weiß als irgendein Horoskopritze, nicht wahr? Der hat vier Kennzeichen dieser letzten Zeit genannt. Er sagt, erstens, diese letzte Zeit ist gekennzeichnet durch politisches Chaos. Chaos, also ist durcheinander. Jesus drückt es so aus, ein Volk wird sich empören wie das andere und ein Königreich gegen das andere. Weltkriege. Meine Freunde, ich glaube, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viel hochbezahlte Diplomaten so viel kostspielige Konferenzen gehalten haben wie in unserer Zeit. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so sinnlos und idiotisch aufgerüstet wird mit dem Geld der Völker. Mit einer Atombombe könnten sie etwa 5 oder 8 Siedlungen bauen. Große. Verstehen Sie? Wenn wir die Atom aufrüsten, könnten wir die ganze Wohnungsnot in einem halben Jahr beseitigen. Aber wir müssen, wir müssen. Die ganze Welt muss. Der letzte Negerstaat muss Atombomben haben. Trotzdem die Friedenssehnsucht der Völker noch nie so groß war. Nicht wahr? Sehen Sie, wir kriegen es nicht mehr hin. Wir wollen Frieden, kein Mensch will einen Krieg. Oder ist hier einer, der Krieg will? Soll mal aufstehen, bring ihn um. Steht aber keiner auf, nichts. Wir sehen die, kein Mensch will Krieg und jeder rüstet wie irrsinnig. Wird mir aber deutlich, Jesu Wort. Die letzte Zeit, ich bin überzeugt, sie ist angebrochen. Ich kann es nicht bestimmt sagen, die Ratlosigkeit des Menschen auf politischem Gebiet. Und das zweite Kennzeichen, das Jesus nennt, ist die Ratlosigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet. Jesus sagt, es wird Hungersnot und teure Zeit sein. Lieben Freunde, es wächst genug auf der Erde, dass alle Menschen satt werden könnten. Und es hat noch nie so viel Dr. Rea Pols gegeben wie heute. Und noch nie so eine komplizierte Weltwirtschaft wie heute. Trotzdem ist es nach den letzten Berichten der UNO so, dass mehr als die Hälfte der Menschheit nicht satt wird. Wissen Sie das? Mehr als die Hälfte der Menschheit hungert. Sollte man nicht in einer so hochzivilisierten Menschheit wie unserer, wo es Güter genug gibt, die Menschen satt machen können, das Erste, ja? Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Ich schlage die Bibel auf, da steht schon. Das verschlägt einen Atem, nicht? Da gibt es in Edigheimen umgehend Leute, die sagen, Bibel, Bibel, wir lesen die Bildzeitung. Ich sag, bleibst du weiter so dumm und liest Bildzeitung, nicht? Wer klug werden will, liest Gottes Wort. Hier steht's wirklich drin, wie in der Bildzeitung. Von mir aus, also, können Sie auch Bildzeitung lesen, nicht? Da helfen keine Pillen, sagen wir. Das dritte Kennzeichen, was Jesus sagt, als für die letzte Zeit, wo die Probleme den Menschen über den Kopf wachsen, sie nicht mehr meistern können, ist das religiöse Chaos. Jesus drückt es so aus. Man wird sagen, siehe, hier ist Christus, da ist Christus, dort. Das religiöse Durcheinander. Lieben Freunde, vor kurzem steht ein junger Mann vor mir und sagt, was soll ich denn eigentlich noch glauben? Da gibt es römische Katholiken, griechische Katholiken, Reformierte, Lutheraner, Unierte, Methodisten, Baptisten, Heilsarmee, Pfingstgemeinde, Landeskirchengemeinschaft, was gibt es noch? Also und so weiter, nicht? Zeugen Jehovas, Neuapostolische, was soll ich denn noch glauben? Da habe ich gelacht und gesagt, junger Mann, nur getrost, es kommt noch schlimmer. Dies ist das Kennzeichen der letzten Zeit, weil die Menschen nicht mehr sich am Worte Gottes orientieren, verwirrt der Teufel alles. Und Gott lässt es zu. Hier ist Christus, da, Tommy Hicks, da, jetzt kommt da ein Redner und da, Busch, Grimser, ihr müsst hin, lieben Freunde. Das religiöse Durcheinander ist fürchterlich, wenn ich oft sehe, wie in Großstädten die Menschen von einer Sensation religiöser Art zur anderen brausen, dann wird mir Angst und Bange. Und ich möchte Ihnen gerade zwischendurch sagen, dass kein Evangelist Sie selig machen kann. Nee. Wenn Sie einen Heiland nicht selber finden, dann ist Ihnen in Ewigkeit nicht geholfen. Es gibt noch ein viertes Kennzeichen dieser letzten Zeit, ein geheimnisvolles, das nämlich, dass das zerstreute Volk Israel wieder gesammelt werden soll in Palästina. Und es gehört für mich zu den atemberaubenden Zeichen der Zeit, dass es einen Staat Israel gibt. Manche sagen, es ist noch kein Zeichen, aber als ich neulich an der Schweizer Grenze halten musste, am Zoll, und vor mir ein Auto stand mit dem Kennzeichen des Staates Israel, da habe ich denken müssen, biblische Verheißungen erfüllt und die Autonummern proklamieren es. Mein Vater mir erzählt, dass man im Jahr 1999, glaube ich, die Engländer den Juden als Heimstätte Madagaskar angeboten haben. Es war ein Kongress in Basel. Da haben die alten Juden geschrien, nein, wir haben nur eine Verheißung ins Land der Väter. Da hat die ganze Welt gesagt, das kann doch nie passieren. Und heute gibt es den Staat Israel. Verstehen Sie, das ist eine so atemberaubende Angelegenheit. Es kann sein, dass er verschwindet, ich weiß es nicht. Nur, dass so Dinge möglich werden, da merke ich, wie die biblischen Linien allmählich auftauchen. Verstehen? Nun, meine Freunde, diese letzte Zeit ist also gekennzeichnet dadurch, dass die Menschheit bei allem Fortschritt immer ratloser wird und ihre Probleme nicht mehr meistern kann. Es ist die Entlarvung der Ohnmacht des Menschen. Wie lange diese letzte Zeit dauert, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist gerade der Witz, dass die Bibel uns keine Jahreszahlen gibt, sondern sagt, Mensch, pass auf. Lass die Welt schlafen, aber Paulus sagt zu den Jesus-Jüngern, wir sind nicht von denen, die da schlafen. Wir sind des Tages und nüchtern. Die Welt ist immer besoffen, nicht? Als ich neulich einem Mann sagte, er soll sich zum Herrn Jesus bekehren, da sagte er, Pastor Busch, wissen Sie, wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Da habe ich gesagt, oh Sie Heini, Mensch, der Boden, auf dem Sie stehen, der wackelt ja bereits, der wird Ihnen ja weggezogen. Sie sollten mit beiden Beinen in der Wahrheit stehen und in der Erlösung, ja, das wäre sehr viel heilsamer für Sie. Also machen wir weiter. Wie lange die letzte Zeit dauert, weiß ich nicht, aber sie wird abgelöst von einem neuen Zeitabschnitt, den möchte ich nennen, die Endzeit. Die Endzeit. Da taucht aus dem Völkermeer, so sagt die Bibel, ein Diktator auf und nimmt die Weltherrschaft in die Hand. Wir nennen ihn den Antichristen. Ich erkläre Ihnen das gleich. Und nun wird noch einmal die Welt geeint. Und meine Freunde, dieser Abschnitt ist gekennzeichnet durch den Trotz des Menschen. Das ist der letzte Versuch, die Welt zu erlösen mit Politik und Wirtschaftsprogrammen. Die letzte große Diktatur. Die Bibel spricht von, also Endzeit, nicht der Antichrist. Das ist eine faszinierende Schilderung der Bibel. Ich bin in Gefahr, zu lange bei stehen zu bleiben. Die Bibel spricht davon in Bildersprache. Wissen Sie, in Chiffreschrift. Und man muss sich schon vom Heiligen Geist Licht schenken lassen, um es zu übersetzen. Eine Bildzeitung, die können Sie lesen, da haben Sie das Gehirn abgeschaltet. Aber die Offenbarung, da müssen Sie nicht bloß Gehirn haben, sondern obendrein noch Licht durch den Heiligen Geist, nicht? Darum lesen wir Leute Bildzeitungen wie die Offenbarung. Daher kommt das, nicht? Finden Sie, dass ich ein bisschen höhne? Es ist sehr schwer, über unsere armselige Zeit nicht zu höhnen. Nicht? Es ist sehr schwer. Sehen Sie, ich will Ihnen mal wörtlich sagen, wie die Bibel von diesem Antichristen, diesem letzten Tyrann spricht. Da sagt Johannes, ich stand am Meer. Das Meer ist ein Bild der Völkerwelt. Wer mal am Meer war, weiß, es ist nie ruhig. Und so ist die Völkerwelt nie ruhig. Braust immer. Auf einmal steigt aus dem Meer ein Tier. Eine ungeheure Bestie. Mit vielen, also ich muss nur in großen Zügen sagen, mit vielen Köpfen und Diademen und einem riesen Maul, das gewaltig lästert. Jetzt, was soll das bedeuten? Das Meer, sagt ich, ist die Völkerwelt. Der letzte Erlöser steigt von unten aus der Völkerwelt. Sie müssen mal darauf achten, wie die Weltgeschichte darauf losgeht. All die letzten großen Politiker der Welt sind schon als Erlöser aufgetreten und kommen alle aus dem Völkermeer. Der kleine Korso Napoleon, der Gefreite des Krieges Adolf Hitler, der Schumacher Stalin. Verstehen Sie? Die sind alles Vorläufer und da sind die Linien schon deutlich. Sie kommen alle von unten und das Volk seufzt beglückt. Ein Mann von uns, nicht so. Mein Erlöser kommt nicht aus dem Völkermeer, sondern aus der Welt Gottes und ist der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt geht's weiter. Dieser Antichrist wird ein Tier genannt. Was soll das heißen? Ich muss Ihnen das erklären. Sehen Sie. Kommen Sie mit so schnell. Gott schuf Menschen ihm zum Bilde. Je mehr ich Gott zugewandt bin, desto menschlicher bin ich. Je mehr der Mensch Gott den Rücken kehrt, desto bestialischer wird er, tierischer. Der große Feind des Christentums, Nietzsche, sagt, der edelste Mensch ist die blonde Bestie. Elke Bier. Und der Antichrist wird ein Mann sein, der völlig Gott abgesagt hat. Er hat Gott im Rücken und ist darum das vollendete Tier. Ohne Herz. Aber meine Freunde, mit vielen Köpfen, was will das sagen? Das heißt, nicht dumm, Köpfchen, Köpfchen, verstehen Sie? Mit viel Intelligenz. Und was bedeutet das Löwenmaul? Das heißt, er wird die Welt erfüllen mit Propaganda. Wir haben schon so ein bisschen Löwenmäulchen gehört, nicht? So aus allen Lautsprechern, wie das allen Lautsprechern tönt. Und ich kann mir das vorstellen, wenn der Antichrist kommt, vielleicht sehr bald, wieder alles niedergewalzt wird von einer sinnlosen Propaganda. Und alles wird ihm zufallen. Diesem letzten Versuch des Menschen, ohne seinen Erlöser, den Herrn Jesus, die Welt zu erlösen. Ohne dass der Mensch sich ändert, die Welt zu erlösen. Da wird alles gelöst. Da werden die politischen Probleme gelöst, weil der Antichrist ein Weltreich schafft. Mit 10 Statthaltern. Da werden die wirtschaftlichen Probleme gelöst. Alle kriegen sie ihre Brotkarten, Wohnungskarte, fertig. Nicht? Da werden die religiösen Probleme gelöst. Ich bin der Erlöser der Welt, sagt der Antichrist, betet mich an. Alles gelöst, nicht? Das Unheimliche ist das zu sehen, wie unsere Zeit darauf zusteuert. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Das steht in der Offenbarung, in der Bibel, dass die Welt dem Antichrist zufällt. Nur die Christen werden sagen, wir nicht. Der Antichrist wird sagen, jeder muss ein Abzeichen an der Stirn tragen. Die Christen werden sagen, nein, wir haben ein Heiland und das ist Jesus. Und da geht eine Verfolgung an. Und da steht ein Wort, das heißt so, wer dieses Abzeichen nicht annimmt, der wird nicht totgeschlagen. Der darf nicht mehr kaufen noch verkaufen. Da schreibt ein Ausleger, ein schwäbischer Auberlen vor 150 Jahren, das verstehen wir nicht recht. Aber seine Zeit wird uns verstehen lernen. Und wir verstehen schon. Wir kennen schon totale Staaten. Wir wissen, der kriegt keine Zuzugsgenehmigung nirgendwo. Keine Brotkarte nirgendwo. Kein Arbeitspass nirgendwo. Der kann glauben, was er will, er kann auf den Mond auswandern. Versteht? Völlig heimatlos und rechtlos. Die Dinge passieren ja schon. Das dämmert ja schon herauf, meine Freunde, alles. Wisst ihr, als ich das las, da war ich so erschüttert und dachte, da gibt es Menschen, die meinen, die Bibel wäre überholt. Wir sind überholt. Völlig nicht. Wie eine alte Postkutsche sind wir überholt. Und die Bibel führt uns hinein in die Zukunft. Der Antichrist wird alles dulden, nur nicht ein Bekenntnis zum wirklichen Erlöser, dem Herrn Jesus Christus. Und darum wird es nochmal eine große Christenverfolgung geben. Ich habe mal meinen Kindern auf einer Wanderung von diesen Dingen erzählt. Und da fing eine kleine Tochter sich jetzt verheiratet und Pfarrfrau, aber war damals ein kleines Mädchen, fing an zu weinen. Lisa, sag ich, warum weinst du? Da sagt sie, es kann doch jeden Tag losgehen. Ja, sag ich, das kann. Und wenn ich dann im Heiland nicht die Treue halten kann, was dann? Ich sage, das wäre sehr schrecklich. Aber du brauchst nur eins, du musst dich nur heute recht zu ihm halten. Das möchte ich Ihnen sagen. Diese Zeit kann über uns hereinbrechen morgen und dann haben wir keine Chance mehr, Jesum zu finden. Da ist Schluss mit Evangelisation. Da werden die Glocken eingeschmolzen für Denkmäler von Antichristen. Können Sie ruhig wieder runterholen dann. Nicht? Und da werden hier Museen gemacht, in dem aus der Jugendzeit des Antichristen Fotografien ausgestellt werden und so Zeug. Nicht? Da werden vielleicht Menschen in Edigheim schreien nach einem Trost. Nach einem Trost. Aber da sie den einzigen Tröster Jesus verworfen haben, gibt es dann keinen Tröster mehr. Ich las heute im Propheten Jeremia, da ihr mich verworfen habt, spricht der Herr, gibt es für euch keine Tröster mehr. Das ist richtig, nicht? Der Menschen in der Trostlosigkeit, der Menschen ausgeliefert. Ich glaube, die Christen werden glücklich zu preisen sein, auch wenn sie sterben verhungern. Sie haben einen Tröster in dieser schrecklichen Zeit. Und ich könnte weitermachen an diesem Antichristen. Erlauben Sie mir noch eins hinzuweisen. Sehen Sie, mich hat früher bewegt, dass Jesus sagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die kommen sollen. Und die Offenbarung sagt, der Antichrist wird die Welt mit Blechmusik und Fahnen erfüllen. Und ich dachte, wie ist denn nun? Furcht und Warten und Riesenerfolge, geben das zusammen? Seitdem ich ja 43 erlebt habe, weiß ich, dass die Welt mit Hurra und Blechmusik und Fahnen erfüllt sein kann und doch voll Furcht und wartender Dinge. Verstehen Sie? Es treibt auf dies antichristliche Reich zu. Wir haben heute zwei Weltmächte. In meiner Jugend gab es 12. Wir haben noch zwei. Lass dich käppeln. Wer übrig bleibt, der hat es nicht. Wir steuern auf die Dinge zu. Ich muss weitergehen, meine Freunde, in dem Zukunftsbild der Bibel. Wenn der Antichrist auf der Höhe seiner Macht ist, wenn er triumphiert, dass er Jesus ausgespielt hat, dann kommt der nächste Abschnitt. Dann greift Gott ein und Jesus kommt in Herrlichkeit wieder. Dies ist die eigentliche Hoffnung der Christen, dass die Wand einbricht, die uns trennt von der unsichtbaren Welt und Jesus als König allen sichtbar wird. Da wird gar nicht mehr viel gesagt vom Antichristen, er wird sie wegfegen mit dem Hauch seines Mundes. Und wer sein Abzeichen angenommen hat, mit ihm Schrott. Zion hört die Wächter singen, das Herz zu dir vor Freude springen, sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, in Gnade stark, in Wahrheit mächtig. Aber meine Freunde, je dunkler die Zeiten werden, je mehr diese unheimlichen Linien aufdämmern, von der Ratlosigkeit des Menschen und dann dem antichristlichen Reich, desto mehr heben die Leute, die der Bibel leben, die Häupter in die Höhe. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Hat mich einer neulich ausgelacht und gesagt, glaube ich nicht dran. Da habe ich gesagt, das können wir ja abwarten, Mensch. Das Wundervolle bei der Geschichte, das abwarten können. Ob du, Friedrich Schulze, recht hast oder Gottes Wort. Sehen Sie, diese ewigen Mikrofone hier, die machen einen Rappel, nicht? Ach du liebe Zeit, ja. Das können wir abwarten, wer recht hat, nicht? Ich bin ganz gespickt hier mit diesen Dingern. Ich glaube, das ist auch an die Christi-Seuche der Sprechbänder. Also, jetzt muss ich stehen bleiben bei dieser Hoffnung der Christen, die Wiederkunft meines Heilandes. Sehen Sie, ich habe ein großes Clubhaus für Jungs und sie haben so großartig dafür geopfert, werden es heute Abend nochmal tun, ich freue mich schon richtig drauf, nicht? Und haben sie richtig mal so Scheine mitgebracht, ganz groß. Und sehen Sie, in diesem Weihhaus, als ich zum ersten Mal reinkam, da hängt nur ein einziges Bild. In dem großen Saal hing ein Bild von dem wiederkommenden Christus. Man sieht so unten so Stadt und die Wolken des Himmels ein weißes Pferd und darauf sitzt er, der König, und hebt die Hand, die durchbohrt ist am Kreuz. Da sage ich meinem Vorgänger, das war ein alter Pfarrer Weigle, dies hast du als einziges Bild dahin gehängt, kommt das für Jungs nicht ein bisschen komisch raus? Da verstehen doch Jungs nichts von so Wiederkunft Christi. Da sagt er, lieber Bruder Busch, die ganze Woche sitzen die Jungs in ihren Kontoren, in Schulen, in Fabriken, in Bergwerken. Und wenn sie Jesus bekennen, dann kriegen sie nur den Spott und Hohn zu hören. Und wenn sie nicht mitsündigen wollen, dann geht's über sie her. Dann werden sie oft mutlos. Und wenn sie hier sitzen, dann soll ihnen das Bild Sonntag sagen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Und ich habe eine Szene in meinem Leben erlebt, da wurde ich verhaftet in Darmstadt, nachdem ich in einer großen Versammlung von Jesus geredet hatte. Um mich herum das Auto, in das ich neben diesem S-Kommissar saß, hunderte von Menschen, ich glaube tausende, von dem S-Mann, da los! Und denken Sie, mein Herr hat manchmal Humor, da springt der Motor nicht an. Der hat bestimmt einen guten Mercedes-Wagen, sprang der Motor nicht an. Fahr los, Mensch! Ich saß hinten so als Gefangener. Fahr los! Der Motor springt nicht an. Und da geschieht es. Das sind diese erregte Menge und ich war aufgeregt. Ein junger Mann, ich möchte immer noch mal finden, er soll sich mal melden. Ich erzähle es in tausend Versammlungen, dass er sich meldet. Da springt er auf die Kirchentreppe und ruft mit durchdringender Stimme über die Menge hin. Dass Jesus sieg bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes nach in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, ist im Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und da ist eine Menge verschwunden. Und dann fährt das Auto an. Und da sage ich dem Kommissar, Sie armer Mensch, ich bin doch bei der siegreichen Seite. Da knackt er zusammen und sagt, ich war früher auch mal im Christenverein junger Männer. So sagen heute verhaften sie die Christen. Armer Mann, ich möchte nicht mit ihnen tauschen. So fuhr man am Gefängnis, nicht so. Unter solchen munteren Gesprächen. Das tat der Ausblick auf die Wiederkunft Jesu. Die Ausblick auf Wiederkunft Jesu ist eine sehr wichtige Sache, je dunkler die Zeit wird. Ich möchte Ihnen sagen, warum mich diese Botschaft so freut. Sehen Sie, seitdem ich den Heiland, den gekreuzigten Sohn Gottes gefunden habe, peinigt es mich, dass jeder dumme Junge diesen Heiland verachten kann. Dass irgendein Speckbauch und Bierphilister, der sein Schnapsglas hören kann, oh, das dummes Zeug. Und Jesus schweigt. Jesus schweigt. Dass ein 16-jähriger Lausejunge darüber spotten kann und Jesus weiß. Und da freue ich mich auf den Tag, wo die Wolken zerreißen und er als König wiederkommt. Meine Freunde, dreimal kommt Jesus zu uns. Das erste Mal ins Fleisch, als er Mensch wurde. Da kam der Sohn Gottes in die Welt und wurde unser Bruder. Seht er Licht in seiner Krippen, ruft zu sich dich und mich. Das zweite Mal kommt er im Heiligen Geist, heute Abend, da klopft er bei ihm an, gib mir mein Kind dein Herz. Das dritte Mal kommt er als König in Herrlichkeit und nach dem antichristlichen reichen Ende. Ich muss weitergehen und sehen Sie, die Bibel sagt, dann wird er als König regieren auf dieser Erde. Ich halte das alles für doll folgerichtig. Zuerst die Entlarvung der menschlichen Ratlosigkeit, dann der letzte Versuch des menschlichen Trotz, die Welt zur Erlösung. Und dann muss mein König mal regieren. Jetzt muss Jesus her und zeigen, ob er regieren kann. Nachdem alle Regierungssysteme durchprobiert sind, nicht? Muss jetzt mein Herr Jesus zeigen, ob er regieren kann. Und der kann regieren. Der kann regieren. Also, nur ein Beispiel. Ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, der hatte Reden gehalten gegen Gott, öffentlich. Und dann kam er zu mir, als ihm alles zerbrach, nämlich seine Ehe und Familie. Junger Kerl. Da war er so fertig. Das Kind sterben, ich habe es beerdigt. Da stand hier die Partei des Mannes und hier die Partei der Frau, noch wüster. Sie guckten sich an wie Mörder. Also grässlich. Und der junge Mann, ich kann nur sagen, wird von Jesus überwunden, mein Freund Fritz Koch. Er ist im Kriege geblieben und wird ein wirklicher Zeuge Jesus-Jünger. Der Kerl, der vor 3000 Menschen erklärt hatte, feierlich, es gibt keinen Gott, der stand nun da und bezeugte sein Heiland. Aber die Frau, die wollte nicht. Und da habe ich es zu einem Bruder aufs Land zur Erholung geschickt. Und nach einigen Tagen kam ein Schreiben an einem Ostertag. Mir ist die Sonne aufgegangen. Er ist auch mir auferstanden. Und dann zogen sie wieder zusammen. Ich habe sie noch mal getraut. Sie waren noch gar nicht richtig getraut. Und diese verkorkste, verkrachte, versaute Ehe war nicht einfach, die beiden Hitzköpfe. Aber nun wurde es schön. Gott schenkt ihnen neue Kinder. Und ich bin oft eben die Familie eingekehrt. Die Frau kommt oft in mein Haus mit den Kindern. Es wurde einfach schön. Und da hat der Fritze Koch, so hieß er, oft gesagt, als der Teufel uns regierte, ging alles schief. Seit Jesus in unserem Haus regiert, ist schön. Na, wenn Jesus schon ein Haus so schön regieren kann, was meint ihr, wie schön die Erde wird, wenn Jesus König ist? Der kann regieren. Der braucht nicht jeden Tag 97.000 Gesetze, aus denen kein Mensch mehr rauskommt. Nee, der kann mit Liebe regieren. Und Gerechtigkeit ist der Gott seiner Lenden, heißt in der Bibel. Die Bibel nennt das tausendjährige Reich, wo Jesus auf der Erde regiert. Nicht? Und jetzt komme ich schnell zum Schluss. Also dieser Reihe. Nachdem Jesus 1000 Jahre regiert hat, muss diese glückliche Menschheit noch einmal auf eine Probe gestellt werden, ob ihre Herzen verwandelt sind. Und da stellt sich heraus, die Menschheit ist sich gleich geblieben. Die Bibel deutet nur noch an, es kommt zu einem letzten Aufstand gegen Gott und da kommt das Ende der Welt. Die Lichtsysteme zerkrachen, die Sonnensysteme, die Erde, Himmel und Erde vergehen und dann auf einmal. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und darauf saß einer. Freund, dessen letzter Richter da. Darauf saß einer. Und ich sah die Toten, beide klein und groß, stehen vor Gott. Und Bücher, ich sage wörtlich, das habe ich auswendig gelernt, und Bücher wurden aufgetan. Und wessen Name nicht geschrieben war im Buch des Lebens, ich sage, was Gottes Wort sagt, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Man kann verloren gehen. Ich möchte ständig nicht in der Bibel, aber steht drin. Und sehen Sie, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, die mir hilft. Es war in einem schottischen Schloss, da war eine Gesellschaft versammelt. Und dann kam das Gespräch aufs Christentum. Man saß um den Kamin, wo so ein offenes Feuer brennt, nicht? Und da sagt ein eleganter, älterer Herr zu der Schlossfrau, ich höre aus Ihren Worten, dass Sie Christin sind. Glauben Sie ernsthaft, was in der Bibel steht? Ja. Und da glauben Sie, dass die Toten auferstehen? Ja. Und dass sie alle gerichtet werden? Ja. Und dass, wenn ich im Buch steht, in die Hölle geworfen wird? Glaube ich. Da geht der Herr quer durch den Saal, in der Ecke hängt ein Käfig mit einem Wellensittich, so ein kleiner Papagei, ne? Dann nimmt der Herr den Wellensittich raus, geht auf den Kamin zu und schickt sich an, den Vogel ins Feuer zu werfen. Da fällt ihm die Dame in den Arm und sagt, was tun Sie, der arme Vogel? Da lacht der Herr und sagt, hören Sie mal, Ihnen tut schon dieses arme Biest hier leid. Und Ihr sogenannter Gott der Liebe schmeißt Millionen Menschen in die Hölle? Komischer Gott der Liebe. Da ist ein Moment Stille und dann sagt die Dame, Sie irren sich. Gott wirft niemand in die Hölle. Da laufen wir selber und freiwillig hin. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Darum hat er seinen Sohn gesandt. Darum kann Jesus allen vergebene Sünden schenken. Darum können Sie in Jesus Frieden haben. Darum streckt Ihnen Gott in Jesus die Hand entgegen. Aber wenn Sie nicht wollen, dürfen Sie in die Hölle laufen. Gott wirft niemand in die Hölle. Da marschieren wir höchst freiwillig und selber hin. Ein tolles Bild, was die Bibel erzählt vom Weltgericht am Ende. Der große weiße Thron und ich sah die Toten, beide klein und groß, stehen vor Gott. Unhörter Mensch, Sturm dagegen. Das ist nicht wahr. Ich sage wieder, wir warten es ab. Ihr ewig einmal, das warten wir ab, ob wir uns am Thron Gottes wieder treffen oder nicht. Seien Sie vorsichtig mit Ihrer Verachtung des Evangeliums. Ob Sie nicht sagen wollen, mein Köpfchen ist klüger als dieses Buch hier. Das muss man sich überlegen, nicht? Ob man das riskieren will. Und man muss sich überlegen, ob man sagen kann, ich kann am Gericht Gottes bestehen, ich bin gut. So und deine Sünde? Ich muss Ihnen da unbedingt etwas, eine kleine Geschichte noch dazu erzählen. Also einer meiner jungen Freunde war ein Arbeiter und den fragte mal in der Fabrik einer, glaubst du wirklich ans jüngste Gericht? Ja, glaube ich dran. Und da sagte er, pass da mal auf, wie viele Menschen leben jetzt? Und wie viele haben gelebt? Und jetzt stell dir mal vor, da soll jeder Einzelne gerichtet werden. Mensch, denk mal, wie lange das dauert. Du musst ja nicht ausdenken, wie lange das dauert. Da sagt der junge Arbeiter nur, wenn die Stunde da ist, haben wir auch sehr viel Zeit. Es liegt dann nichts anderes mehr vor. Gott hat Zeit. Und mir scheint es, das möchte ich den Nachdenklichen unter Ihnen mal sagen, ganz groß, da zeigt Gott uns zum letzten Mal, dass er uns ernst nimmt, dass er uns einzeln richtet. Gott hat uns gezeigt, dass er uns ernst nimmt, als sein Sohn für uns starb. Und wenn Sie Ihr Leben nicht ernst nehmen und werfen Sie in Sünde und Leichtsinn weg, Gott nimmt Sie ernst, das wird am Tag des Gerichts offenbar werden. Unheimlich ernst nimmt uns Gott. Die Geschichte der Bibel schließt dann so, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Eine Welt ohne Polizei, ohne Gefängnisse, ohne Gericht, ohne Teufel, ohne Krach, ohne Zahnschmerzen. Also wunderbar. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und nun schildert die Bibel diese neue Welt mit surrealistischen Farben, in denen nur eins hervorleuchtet. Gott ist zum Ziel gekommen. Die im Buch des Lebens stehen, bevölkern die neue Welt und werden ihm gleich sein, dem Sohn Gottes gleich sein. Sie müssen das selber lesen, diese wundervollen Kapitel Offenbarung 21 und 22. Surrealistische Bilder, über unser Verstehen hinaus, gegen die Vernunft, weil man es nicht mehr beschreiben kann. Wir kennen nur die Welt der Sünde und des Todes und des Leides. Lassen Sie mich unter dieses ganze Bild der Schrift, darf ich wiederholen, letzte Zeit mit dem Chaos, Endzeit mit dem Antichristen, Wiederkunft Jesu auf die Erde, tausendjähriges Reich, Weltgericht, Himmel, neuer Himmel, neue Erde. Es kommt daher bestimmt irgendeine Frau um 14 und fragt, wie ist es denn mit der Wiederbringung aller Dinge? Und dann kommt eine zweite und fragt, wie ist es denn mit der Entrückung der Gläubigen? Und da sage ich Ihnen, es ist schrecklich, dass die gläubigen Christen sich immer auf so Nebenpünktchen konzentrieren, statt einmal diese großen, unbeschreiblich herrlichen Linien der Bibel zu sehen. Also fragen Sie mich nachher nach diesen Sachen nicht. Sehen Sie die großen Linien. Ach, wir sind manchmal auch so komische Leute. Da sehen wir ein kleines Dreckchen, und statt eine große Linie zu sehen. Ich möchte noch einen Schlussstrich um das Ganze ziehen. Sehen Sie, je länger ich dieses Endbild der Bibel studiere, das übrigens in kleinen Propheten uns aufgezeigt ist, in Jesaja, desto mehr packt es mich, dass am Ende nur noch zweierlei Leute geben wird. Nicht mehr Männer und Frauen, nicht mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht mehr Farbige und Weiße, nicht mehr Dumme und Kluge, nicht mehr Alt und Junge, sondern nur noch Gerettete und Verlorene. Und wenn Sie sagen, die ganze Welt kümmert sich nicht um Heiland, es kann sehr viele Verlorene gehen. Meine Väter beteten vom Reich Gottes, kommen viele nicht hinein, lass mich unter wenig sein. Es gibt am Ende nur Gerettete und Verlorene. Ich möchte nicht mehr von den Verlorenen reden, sondern nur noch ein Wort von den Geretteten. Ich habe nach dem Krieg so eine Geschichte erzählt bekommen, die hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Das war gleich nach dem Kriege, wo Scharen von Hunderttausenden von Flüchtlingen nach dem Westen strömten. Und da war ein mir bekannter Bethler Diakon in einem großen Flüchtlingslager an irgendeiner Zonengrenze. Und er sagte, eines Tages kam ein rührendes Paar, ein alter Mann, eine alte Frau, hatten alles verloren, Kinder tot, alles weg. Sie hatten eigentlich nichts als ihre Kleider und eine Schiefertafel und Kreide. Und die brauchten sie, weil die Frau völlig taub war. Und dann kommen sie in diese riesige leere Halle, und da können sie nicht mehr weiter, der Alte kommt nicht mehr hoch, er legt sich da zum Sterben. Und der Diakon sagt, ich gehe eines Tages durch die Menschenmassen der Verlorenen da. Es war so trostlos. In der Ecke liegt der sterbende alte Mann, und neben ihm kauert die Frau. hätte heulen mögen. Und da sehe ich, der Alte schreibt was. Und ich denke, was schreibt er seiner Frau denn auch auf? Und da beugt er sich rüber und sieht, der Alte schreibt, jetzt gehe ich nach Hause. Da werden wir nicht mehr verjagt. Da werden wir nicht mehr ausgeplündert. Da gibt es keine Tränen mehr. Da wird er abwischen die Tränen von unseren Augen. Der Diakon sagt, in dem Augenblick war mir's, als wenn das helle Licht der zukünftigen Welt plötzlich in die trübe Halle hereinfiel. Menschen, die hier wissen, ich bin gerettet, weil sie ihr Herz und Leben dem gegeben haben, der in die Welt kam, am Kreuz für sie starb, für Sünder starb. Gehören die schon zu den Geretteten? Nicht? Sind sie ein bisschen christlich? Gebe ich keine drei Pfennige drum. Gehören sie zu den Menschen, von denen Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen, kein Teufel und kein Antichrist. Ruhen sie nicht, bis sie das von sich sagen können, da gehöre ich dazu. Also jetzt haben Sie noch ein paar Minuten Geduld, ich muss Ihnen eine Menge bekannt geben. Erstens, also wissen Sie, meine Jungs hier, meine 40 Essener, die hier mit Singen und Beten die Evangelisation mittragen, Sie haben sie wahrscheinlich durch die Straßen singen gehört, die sind hier so freundlich und gastfreundlich aufgenommen worden. Kriegen immer noch abends so ein kleines Abendessen da drüben. Und da höre ich, das ist alles gestiftet worden. Brot, herrliches Brot, habe ich noch nie gesehen. Und Wurst habe ich auch noch nie eine gesehen und so. Und Eier und was weiß ich. Und da möchte ich, ich kann sie nicht alle aufsuchen, wissen Sie. Ich möchte denen, die also uns so herzlich aufgenommen haben und beschenkt haben, einfach so im Großen jetzt mal danken. Danken für alle Freundlichkeit und Liebe, mit der sie uns aufnehmen. Zweitens, morgen früh habe ich hier den Gottesdienst. Um 9:30 ist hier Gottesdienst, da habe ich die Predigt über ein Wort aus dem Propheten Hosea. Sagen Sie nicht, ich bin heute in der Evangelisation gewesen, da kann ich mir die Kirche morgen schenken. Im Gegenteil, fangen Sie an, jetzt ernst zu machen mit dem Hören des Wortes Gottes, nicht? Man muss in den Kirchen jeder Umgegend merken, dass hier Evangelisation ist. Am Ausgang ist ein Büchertisch, die haben so ein bisschen klein sich eingedeckt. Die Bücher von mir, die Sie gern bestellen möchten, nicht mehr da sind, die können Sie einfach da bestellen dann, nicht? Morgen ist der letzte Abend, mir bricht fast das Herz, dass ich von Edigheim Abschied nehmen muss, nicht wahr? Aber es heißt mal in der Bibel, der letzte Tag des Festes, der am herrlichsten war. Hoffentlich geht es uns morgen so. Ich habe morgen das sehr, sehr wichtige Thema, mir eigentlich das Liebste. Gott ja, aber warum Jesus? Ich treffe so viele Leute, die sagen, ich glaube auch an Herrgott, aber was sie von Jesus sagen, verstehe ich nicht. Und da geht's drum, lieben Freunde. Nicht? Bitte, kommen Sie morgen und laden Sie alles fromme und gottlose Volk ein, dass hier die Gänge noch leer sind, dass ein Saal, wohin wir übertragen können, noch nicht besetzt ist. Ist einfach eine Generalspleite für mich, nicht wahr? Laden Sie ein. Es liegt mir daran, dass viele die Botschaft hören. Sie haben schon tüchtig eingeladen, nicht? Aber ich sehe noch so viele Frauen, die ihre Männer doch zu Hause gelassen haben. Die müssen hartnäckige Kerle sein, diese Pfälzer hier, ja? Also sagen Sie, morgen wird die letzte Chance. Also ich habe mal so eine Evangelisation in Kalf gehabt, im Schwarzwald. Nächsten Morgen fahre ich los, fahre mit meinem Wagen erst in die Werkstatt. Meister, sage ich, los, eben den Wagen absprühen und ihr waschen und so. Und wie sagt der Meister, wer sind Sie? Ich sage, das Mensch, da hängt ein Plakat, das bin ich. Oh, sagt er, das sind Sie. Hätte das gewusst, wäre Nahganger. Ich habe ihm gesagt, so werden Sie nicht nur meine Vorträge verpassen, sondern so werden Sie schließlich Ihrer Seelenseligkeit verpassen. Und werden in der Hölle sitzen und sagen, wenn es nur gewusst hätte. Es gibt Leute, die kommen immer 3 Minuten zu spät. Das ist sehr gefährlich in geistlichen Dingen. Nicht? Darum laden Sie nochmal tüchtig für morgen Abend ein. Jetzt genug darüber gesagt. Lassen Sie Liederblätter liegen und bitte nicht auf dem Boden, sondern auf der Bank. Die arme Küsterin muss sie sonst alle auflesen. Also ich meine vom Mitleid mit der Frau, wenn die sich 1000-mal bücken muss. Junges Volk, 14 bis 30, ihr sitzt hoffentlich auf der Galerie, hier vorne sehe ich graue Häupter, sitzt ihr da oben? Morgen 15 Uhr Jugendversammlung. Bitte kommt in Scharen an und also bringt mit, wenn einer von 13 ist, braucht er mich nicht zu fragen, ob er kommen darf. Er darf natürlich, wenn er gern möchte. Aber so über den Daumen gepeilt, 14 bis 30, so, nicht? Bitte erscheint. Wir haben so ein besonderes Programm für die Sache. Treffen pfälzischer und Ruhrjugend. Zwar nicht gerade ein Fußballspiel, aber immerhin 27 zu 1 für mich. Könnt euch drauf verlassen. Seid morgen Abend da. Morgen Nachmittag. 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags. Zum Schluss singen wir aus dem letzten Lied den zweiten Vers, der ewig reiche Gott, ich bin noch nicht fertig. Habe ich alles gesagt? Nein, ich bin noch nicht fertig, richtig. Am Ausgang dürfen Sie ein Opfer geben für meine Essener Jugendarbeit. Wir sagen immer zu einem rechten Christi-Versammlung, gehören 4 Stücke. Hören, das haben Sie getan. Singen, das tun wir gleich noch. Beten und opfern. Und das Letzte hat man so vergessen, der Christenheit. Da ist allmählich so Entrümpelung des Portemonnaies draus geworden. Kennen Sie die Geschichte von der Kollekte und vom Opfer? Kennen Sie die? Soll ich es mal eben erzählen? Ja, also die schöne Geschichte vom Kollekte und Opfer hat mir viel Freude gemacht. Da war ein kleiner Junge, der hörte, man müsse nicht Kollekte wäre 2 und 1 Pfennig, sondern Opfer geben, das tut ein Weh. Und weil er gar nichts verstand, aber er wollte auch mal ein Opfer geben, überlegte er, wie er ein Opfer geben könnte, war ein kleiner Kerl. Und da kam er drauf, er wolle seinem Hund Karo mal das Sonntagskotelett opfern. Und wie der Sonntag kommt, da stochert er rum und die Mutter sagt, warum isst du nicht? Und schließlich erfährt sie, er will opfern, er will dem Hund das Kotelett opfern. Und die Mutter sagt, das ist ja dummes Zeug, Mensch, Quatsch, du isst dein Kotelett. Und dann isst das. Und dann geht er nachher mit dem abgenagten Knochen zum Karo und sagt, Karo, es sollten Opfer werden, aber ist bloß eine Kollekte draus geworden. Ich hoffe, Sie verstehen. Ja. Ich habe in Essen eine große Jugendarbeit. Es ist nicht ein Pfennig für mich, das können Sie mir glauben, sondern für das Werk dieses Königs, der mich in seinen Dienst berufen hat. Und da geben Sie mal keine Kollekte, sondern Opfer. Aber meine Freunde, es kann die Gefahr bestehen, dass einer ein Geldstück reinwirft und dann denkt, jetzt habe ich es meinige getan. Ich hoffe, Sie verstehen, der Herr, der hier mit uns reden will, will mehr als nur unser Geld. Auch das will er. Aber will unser Herz und Leben. Werfen Sie ihm Ihre Sünde, Ihr Herz, alles zu Füßen. Aber sehen Sie zu, dass Sie Gerettete werden. Sie haben nur ein Leben. Sie haben nur ein Leben und dann zu verloren gehören. Gott bewahre uns davor. Wir beten. Herr Jesus, ich danke dir, ich bete dich an, dass du gekommen bist, Sünder selig zu machen. Himmlischer Vater, heiliger Gott, ich danke dir, dass du nicht willst, dass Menschen verloren gehen, dass du rufst und aussendest und Herzen durch den Heiligen Geist erleuchtest. Heiliger Geist, ich danke dir, dass auch das verfinsterste Herz durch dich erneuert und erleuchtet werden kann. Amen.